Liberté, Egalité, BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein altbekannter Gast Stefan Lorenz ist zurück und wir werden heute darüber sprechen, ob ich bei ihm meine Promotion machen darf oder nicht.
Hi Moritz.
Und? Darf ich bei dir promovieren?
Nein.
Nein.
Du kannst bei mir nicht promovieren. Du hast ja in diesem Kanal schon häufig deine Examensnoten verkündet. Und damit sind wir
ja,
schon
ich bin über 7 Punkten. Was bräuchte ich denn?
Deine Chance in München.
Oh Mann. Das heißt, was brauche ich in München, um zu promovieren?
In München brauchst du 9 Punkte in einem der beiden Examen. Okay. Und zwar nicht nur, also zusammengerechnet mit Schwerpunktbereichen. Man muss jetzt nicht zwingend im Pflichtteil sein, diese 9 Punkte.
Okay, aber ich hätte aus beiden zusammen ein bisschen mehr als 9.
Ja. Man muss auch nicht zwingend promovieren, aber dazu werden wir ja gleich kommen. Also
dazu werden wir kommen.
Ja, der erste Schritt zur Promotion sind die Promotionsvoraussetzungen in den jeweiligen Promotionsordnungen. Und dann gibt es Fakultäten, die haben strikte Voraussetzungen, bestimmte Notengrenzen. Und dann gibt es andere Fakultäten, die haben bestimmte Notengrenzen, die möglicherweise niedriger liegen, verlangen dann aber zusätzlich noch irgendwelche Seminare und so Zeug. Also, um das Gespräch eine ernste Wendung zu geben, als erstes Promotionsprojekt muss man sich schauen, habe ich überhaupt die Voraussetzungen und wenn ja, wo? Denn wenn man sie an der Universität, an der man studiert hat, nicht hat, kann man natürlich auch versuchen, woanders zu promovieren. Ist mir nicht an die Fakultät gebunden, an der man studiert hat.
Für mich wäre die allererste Frage, die ich dem Ganzen vorlagern würde, ist eine Promotion überhaupt sinnvoll? Und dazu würde mich deine Perspektive darauf interessieren.
Es kommt darauf an, aus welchem Zweck man promovieren will. Wenn man promovieren will, weil man sich einfach mal Zeit geben will, sich mit einem Thema zu befassen, und das einfach mal einer Sache auf den Grund gehen will und daran Spaß hat bei allen Nöten, die man während der Promotion hat, dann ist das ein guter Grund zu promovieren. Es ist auch ein guter Grund zu promovieren. Ein guter Grund zu promovieren, da müssen wir nachher noch ein bisschen mischen, ist es sicherlich auch zu sagen, ich hätte gern Doktortitel. Das ist, finde ich, vollkommen legitim. Ich finde, das sehen andere anders. Promotion ist nicht nur denen vorbehalten, die in die wissenschaftlichen Berufe gehen, denn wenn jemand Richter wird, Rechtsanwalt wird und dergleichen, dann schadet eben dieser Skill, nämlich sich mal länger mit einem Thema auseinandergesetzt zu haben, der schadet ihm gar nichts. Und zwar ganz unabhängig von welchem Thema, an dem er promoviert. Und nochmal, das zu machen, weil man sagt, ich möchte gerne Doktortitel haben, ist auch eine legitime Motivation. Ob man es muss, also ob es einem beruflich jetzt unbedingt was bringt, muss ich sagen, es gibt Bereiche, in denen ist es vollkommen egal. Also wenn man in die Justiz geht, es gibt Bundesverfassungsrichter, die nicht promoviert sind. Im BGH sitzen haufenweise Richter rum, die nicht promoviert sind. In der Justiz dürfte die Bedeutung der Promotion relativ gering sein. Ich kann mir vorstellen, dass es in Großkanzleien und dergleichen wahrscheinlich nicht schlecht ist. Aber auch da laufen viele Unpromovierte rum. Das ist kein absolutes Must. Also vielleicht mal so viel, man muss nicht promovieren.
Mhm. Würdest du jetzt aus den letzten, also du hast ja mehrere Jahrzehnte jetzt grundsätzlich schon deine Professur und das auch gesehen, würdest du sagen, das hat in den letzten Jahren an Wert verloren oder ist es ähnlich geblieben?
Das sehe, kann ich jetzt überhaupt, also sehe ich überhaupt keine Änderung, ehrlich gesagt.
Nochmal, gibt es sonst irgendwelche gravierenden Dinge, die sich verändert haben in den letzten Jahren?
Naja, das Problem ist vielleicht ein bisschen, dass es wahnsinnig viele Promotionen gibt. Und wenn du mit anderen Professoren sprechen würdest, würden die vielleicht sagen, es promovieren viel zu viele Leute. Diese Kritik gibt es, dass die Promotionen an Niveau abnehmen. Das beklagen viele. Ich kann das nicht feststellen. Natürlich gibt es gute und schlechte Promotionen und bessere und weniger gute. Das gibt es natürlich. Aber die hat es meines Erachtens früher auch gegeben. Also irgendeine Zeitkritik oder jetzt ist alles schlechter wie früher und dergleichen wirst du da von mir nicht hören.
Würdest du sagen, dass es so grundsätzlich könnten wir es als Fleißaufgabe abstempeln oder ist es noch mehr als das?
Nee, Fleißaufgabe würde ich jetzt nicht sagen. Also man braucht eine gewisse intrinsische Motivation, eine Doktorarbeit zu schreiben. Und man muss, ich würde gerade sagen, also wenn jemand jetzt die Promotionsnote hat, ja, auch dann muss er nicht promovieren. Viele meinen ja, ich habe jetzt diese Note und ich muss zwingend promovieren. Nein, es ist kein Muss. Die Motivation für eine Promotion kann nochmal, kann die sein, ich möchte jetzt noch nicht gleich in Job, wir werden gleich mal sehen, ob man on the job promovieren kann, ich möchte jetzt noch nicht gleich in Job, ich möchte mich in etwas vertiefen und ich möchte auch einen Titel hinterher haben, der mich weiterbringt. Und dann gibt es natürlich diejenigen, das dürfen die wenigsten sein, die sagen, ich möchte eine akademische Karriere machen oder angesichts des Lebensalters, in dem man promoviert, ich schließe eine akademische Karriere nicht aus. Dann promoviere ich jetzt mal und dann sehe ich, ob mir das eigentlich taugt, mich in so ein Thema reinzumachen, ob mir Schreiben schwerfällt, ob mich das nervt, wenn ich schreiben muss und dergleichen. Insofern war die ein bisschen, kann die auch ein Test sein. Also für mich war die Promotion ein Test, weil ich mir immer gedacht habe, Mensch, Uni unterrichten und so, Wissenschaft, das ist doch alles ganz nett, aber bis dahin hat man natürlich noch nie wirklich Wissenschaft betrieben und denkt sich dann so, jetzt promoviere ich mal und dann sehe ich weiter. Wir haben ja schon häufig über den Vorteil des Jurastudiums gesprochen, dass man, wenn man Jura studiert, nicht unbedingt wissen muss, was man werden will. Und diese Phase kann man dadurch, wenn man so will, auch noch so ein bisschen, verlängern. Also man kann zweckfrei promovieren, einfach nur um promovieren zu wollen. Und das finde ich eine absolut legitime Motivation.
Ist es grundsätzlich so, wenn du sagst, die verschiedenen Promotionsstellen oder wie auch immer sind nicht, also es kann sein, dass es einfachere gibt, es kann sein, dass es schwierigere gibt und die gibt es bestimmt auch. Wäre es dann nicht genau aus meiner Perspektive jetzt mit einem 7-Punkte-Examen clever, eine Promotion anzustreben, um so ein bisschen später den Eindruck zu vermitteln, ich wäre besser gewesen, als ich war? Nicht, weil ich das jetzt vorhab, sondern es kann auch ein strategischer Punkt sein, wo ich sage, ich suche mir jetzt eine Uni, die mich mit 7 Punkten nimmt.
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, ehrlich gesagt, ich glaube eher nicht. Ich würde die Promotion nicht als Fortsetzung der Qualifikation durch das Staatsexamen sehen. Das würde ich nicht machen. Dafür ist sie auch zu mühsam, um zu sagen, ich schaue, dass ich mir jetzt noch ein bisschen Reputation raushaue. Da glaube ich tatsächlich, dass da ein LLM in den USA oder in England sinnvoller wäre. Weil man sich da für den Markt, in dem man dann geht, natürlich auch qualifizieren kann, mit, ich kann Fremdsprachen, ich habe aus. Mit dieser Frage kommt, dann würde ich ihm eher sagen, mach einen LLM, der qualifiziert dich möglicherweise, gerade in Bezug auf die Internationalisierung des Anwaltsgewerbes, der qualifiziert dich möglicherweise mehr als ein Doktortitel über irgendein Kleinthema. Ja, so würde ich das sehen.
Sehr schön, da haben wir ja dann eigentlich schon eine kleine Rückfrage rausgearbeitet, wann LLM und wann Doktortitel. Gibt es für dich da noch einen weitergehenden Entscheidungsgrund zwischen den beiden, dass man sagt, da wäre der LLM sinnvoller als der Doktor?
Nochmal, ich könnte mir vorstellen, dass in der Anwaltswelt, also in der Anwaltswelt ist beides sinnvoll, okay? Und die Top-Leute, wenn du mal anschaust bei den Großkanzleien, die meisten sind promoviert und haben LLM. Okay. Also das ist jetzt kein Entweder-Oder. Ich glaube nur, dass die Motivation rein, das bringt mich beruflich weiter, wenn ich den Titel habe. Ich glaube, dass die nicht trägt durch die Zeit einer Promotion. Denn so eine Promotion ist schon eine mehr oder minder mühsame Geschichte. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da dann eher den Mut verliert. Das sollte nicht die einzige Motivation für eine Promotion sein. Natürlich, auch ich habe nicht promoviert, weil ich dachte, ich will aus hehrem, heiligen Grund nur der Wissenschaft dienen. Ich habe auch promoviert, weil ich gerne promovieren wollte und gerne einen Doktortitel haben wollte. Gar keine Frage. Das ist so eine Mischkombination. Aber mir eine Promotion nur anzutun, um quasi nach dem Examen, das ich als unbefriedigend finde, eine vermeintliche Scharte auszuwetzen, das würde ich nicht tun. Da würde ich mich eher schnell auf den Arbeitsmarkt begeben und meine Ecke suchen. Und auch mit 7 Punkten findet man heute gute Stellen. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man nicht 9 oder 10 Punkte hat, dass man dann irgendwie auf der Straße sitzt. Ja?
Jetzt hast du gerade schon die Zeit angesprochen. Was muss ich denn rechnen? Wie lange kann denn, also was ist denn so ein Zeitrahmen, in dem sich eine Promotion gut umsetzen lässt?
Es kommt ein bisschen darauf an, was man will bei der Promotion. Es kommt natürlich auch auf den Doktorvater, Doktormutter und auf das jeweilige Thema an. Also unter einem Jahr geht es sicher nicht. Die meisten werden 2 Jahre brauchen, tippe ich mal. Und es gibt welche, die quälen sich da ein bisschen länger rum. Das kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Phase man das macht. Das kommt natürlich auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse an. Also kann ich mir, wie stehe ich wirtschaftlich, wie viel Zeit kann ich reinmachen, wenn ich arbeiten muss daneben, dann dauert sowas natürlich länger. Wenn ich jetzt von der Vollzeitpromotion rede, sollte man, und nochmal, das ist echt nur so über den Daumen gesagt, weil es
wird ja klar.
Von Thema und dergleichen, würde ich mal so 2 Jahre veranschlagen. Es gibt viele, die machen es schneller. Okay. Ich habe damals, nochmals, es geht jetzt eher nicht um mich, aber ich habe damals ein sehr aktuelles Thema gehabt, in dem ich, dadurch, dass ich als Assistent gearbeitet habe, schon drin war. Ich habe es in Rekordzeit gemacht. Ich habe auch Leute, die haben bei mir nach einem Jahr abgegeben. Und ich habe Leute, das sind aber dann häufig nicht Muttersprachler, viele Ausländer, wenn wir promovieren, da kann es auch mal 5 Jahre dauern. Also das sollte es natürlich nicht sein. Also ich würde mal sagen, anderthalb, wenn man Zeit hat, sich Vollzeit dran zu setzen, dann müssten 2 Jahre ausreichen.
Wie darf ich mir diesen Prozess vorstellen? Also ich habe meine Examensnote erhalten. Ich habe mich entschieden, ich möchte diesen Weg gerne gehen. Dann suche ich mir einen Doktorvater oder eine Doktormutter. Wie darf ich mir diesen, ich suche mir da jemanden Prozess vorstellen? Also ist es, suche ich da jetzt bei eBay Kleinanzeigen, Professor Lorenz hat er mal wieder Doktorstelle ausgeschrieben oder wie geht das?
Also lass mal kurz die Stellen weg. Ne? Also wir reden jetzt mal nur über das Promovieren. Denn man muss zwei Sachen unterscheiden. Die wenigsten werden eine Promotionsstelle bekommen. So etwas gibt es eher in den Naturwissenschaften, wo es auch so Gruppenpromotionen gibt, also wo jemand einen Teilbereich eines gesamten Projekts macht. Ich bekomme wahnsinnig viele Anfragen von Leuten, die Promotionsstellen wollen. Die gibt es schlicht und einfach nicht. Es gibt Assistentenstellen. Wenn man das Glück hat, eine Assistentenstelle zu haben, kann man auf der natürlich auch promovieren. Natürlich, jede Assistentenstelle, die ausgeschrieben wird, wird immer ausgeschrieben mit, es besteht Gelegenheit zur Promotion. Selbstverständlich. Weil diese Stellen ja dafür da sind, übrigens schon nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das sind ja befristete Verträge, dass die zur, als das sogenannte Qualifikationsstellen sind. Also Stellen, bei denen man nicht nur arbeitet, sondern sich auch weiterqualifizieren kann und auch übrigens die Zeit dafür bekommen soll. Also lassen wir mal das mit der Stelle weg. Es ist gut, dass du das fragst. Es ist ein verbreiteter Irrtum, dass man da eine Stelle braucht. Nein.
Kurz, Promotionsstelle bedeutet, ich werde auch als WISMIT gleich angestellt und arbeite dann in dieser Kombination. Das ist eine Promotionsstelle. Ich werde bezahlt fürs Promovieren.
Genau. Okay. Was du jetzt meinst, ist einfach sozusagen einen Doktorvater, Doktormutter finden, ne? Also als Doktorand angenommen werden. Lass uns darüber reden, das ist das, was bei den meisten relevant sein wird. Der erste Schritt ist der, man überlegt sich mal, in welchem Gebiet will man eigentlich promovieren, bevor man überhaupt irgendjemanden anspricht. Weil wenn zu mir jemand kommt und sagt, grüß Gott, ich würde gern promovieren, ich weiß aber nicht für was, haben Sie ein Thema für mich? Dann, ich will jetzt nicht sagen, fliegt der raus, aber dann ist Gespräch schnell beendet, weil ich den oder die dann nach Hause schicke und sage, pass auf, überleg dir mal, in welchem Bereich du promovieren willst, schlag mir mal ein Thema vor, schreib mir 2-3 Seiten Exposé. Also, zunächst mal überlegen, in welchem Bereich, idealerweise möglichst eingeschränkt, also ich möchte jetzt im Bereich Schuldrechts promovieren oder wenn irgendwas ein neues Thema kommt, es gibt jetzt irgendwie Regelungen über digitale Produkte, ich möchte gerne im Bereich der digitalen Produkte, im Erbrecht, im Sachenrecht, im internationalen Privatrecht, ich sage jetzt die Sachen, auf die bei mir relevant sind, promovieren, dann überlegt man sich mal ein Thema. Wenn man dann ein Thema hat, dann geht man mal auf die Suche und schaut, ja, wer passt denn da? Du kannst ja jetzt nicht zu jemandem, der Rechtsgeschichte macht, kommen mit einem strafrechtlichen Thema, banal gesagt. Das heißt, es muss erstmal vom Fach her passen. Wobei das jetzt nicht unbedingt so sein muss, dass das Thema im Forschungsschwerpunkt des jeweiligen Doktorvaters oder der Doktormutter ist. Ja. Das muss es nicht sein. Zu mir kommen Leute, ich habe auch schon jemand über ein versicherungsrechtliches Thema promoviert, weil das einen großen Bezug zum bürgerlichen Recht hatte. Ja. Also das geht schon auch. Muss jetzt nicht genau sein, dass der genau auch darüber geschrieben hat. So. Und dann schaut mal, wer mir passt. Und das Erste ist, ich gehe da mal auf seine Homepage, weil nahezu alle haben auf der Homepage, bei mir auch, eine Abteilung Promotionen. Da schreiben sie sozusagen ihre Spielregeln auf. Das mache ich übrigens, vielleicht habe ich den Schritt jetzt übersprungen, nachdem ich mir mal die Promotionsordnung der jeweiligen Fakultät angeschaut habe. Nicht ganz unwichtig. Dann weiß ich nämlich, wie die Regularien sind. Dann schaue ich, was der so sagt, was der so will. Ne? Ob der sagt, wer promovieren will, soll einfach in die Sprechstunde kommen. Oder, wie es bei mir und vielen anderen steht, wer promovieren will, möge doch mal ein Exposé vorlegen und einen Themenbereich. Es muss kein fertiges Thema sein. Es kann auch sein, dass man sagt, ich habe hier 3 Themen in petto und dann schreibt ihr mir über jedes 1,5, 2, 3 Seiten, was er sich da vorstellt. Also noch nicht irgendwie ein Aufsatz oder so, sondern nur ein kleines Exposé. Und dann, wenn ich Kapazitäten habe und die Noten passen, dann kommt der zu mir zum Gespräch. Und es ist natürlich nicht so, dass der da mit einem fertigen Projekt kommen muss, sondern dann diskutiert man darüber. Ich schaue mir die Leute an, dann ist, frage ich, denke ich mir, will ich den promovieren oder will ich den nicht promovieren? Also passen mir die Noten, passt mir der Typ, halt, was für einen Eindruck habe ich? Ist es jemand, der sich dahinter klemmt oder ist es jemand, der einfach nur schnell einen Doktortitel haben will? Das gibt es dann aber auch durchaus. Und ich berate natürlich dann auch im weiteren Verlauf. Nächster Schritt wäre dann manchmal eine Gliederung. Dann redet man darüber und dergleichen. Also das, dann fängt das, wenn ich dann jemanden wirklich nehme, dann fängt das ein eigentliches Promotionsverhältnis sozusagen an, wo man mehr oder minder...
Bevor wir in dieses Promotionsverhältnis reingehen, würde mich interessieren, es gibt ja, also eine Promotion steht und fällt ja damit, dass über dieses Thema nicht in der Form, in der engen Form geschrieben worden ist, dass es eine neue Schöpfung ist. Wie kriegen das Leute hin? Ich stelle mich jetzt mal auch bewusst ein bisschen, also wobei, so dumm finde ich die Frage an sich gar nicht, weil wenn ich mir überlege, woher, wie kann ich rausfinden, ob dazu schon geschrieben worden ist? Weil es ist leicht, etwas zu finden, was dazu geschrieben worden ist, aber es ist schwer zu sagen, dazu wurde noch nicht geschrieben.
Und das ist ein wichtiger Punkt, den du da machst. Das sage ich dann auch den Leuten, die ich berate oder die in diesem, wo man auch in diesem Annäherungsverhältnis ist, ob man sie nimmt oder nicht. Da muss man natürlich recherchieren, was gibt es darüber. Ne? Das muss auch, ist im Regelfall auch Bestandteil des Exposés, dass man dem, bei demjenigen oder derjenigen, bei dem man promovieren will, sagt, ich, das und das wäre ein Thema, da gibt es das und das und das drüber, davon möchte ich mich so und so abgrenzen. Ne? Und das bedeutet, und davon muss man sich wirklich Zeit lassen, denn wenn man da was übersieht und dann gibt's das Buch schon, ja, das ist richtig, richtig blöd. Ne? Wie macht man das? Ganz einfach. Du grast Aufsätze durch, gibt ja Datenbank genug, gehst in BackOnline und schaust, was es für Aufsätze gibt. BackOnline erfasst ja zum Beispiel auch Aufsätze, die nicht in Back-Produkten erschienen sind oder andere Datenbanken. Dann gehst du am besten in den OPAC irgendeiner Fakultät, also jetzt in die Universitätsbibliothek, eben digital rein und scannst mal nach Stichwörtern, also scannst mal die Literatur. Dann findest du möglicherweise Sachen, die über das Thema schon geschrieben sind, und dann liest du da mal rein, ja, und sag, denkst dir, na, ist das schon abgegrast oder ist es nicht abgegrast? Dieser, da kann ein natürlich, wenn zu mir einer kommt und mir ein Promotionsthema vorschlägt oder andenkt, in einem Bereich, in dem ich drin bin, dann kann ich ihn natürlich schon intensiv beraten. Ja? Dann sage ich, Moment, da ist vor 4 Wochen dieser und jene Diss erschienen oder das und das habe ich gesehen, weil in dem Bereich, je stärker das Thema im Bereich des Betreuers ist, desto mehr überblickt der natürlich auch die Literatur.
Klar.
Möglicherweise nicht ganz, also kann sich auch nicht ganz drauf verlassen. Also für diese Recherche muss man sich Zeit lassen. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man sich zu schnell in ein Thema reinschaut, reinhüpft, ohne eine anständige Recherche gemacht zu haben, dann schon mal dran arbeitet und dann merkt, uff, da gibt's ja schon Buch. Ne?
Ich stelle mir das als auch sehr, sehr großen Teil des Ganzen vor, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich habe in meinem Leben ein paar Mal zu Sachen recherchiert, ob sie existieren oder nicht, vor allem in Bezug zu bestehenden Marken oder Markenrechten. Ich meine, das ist überschaubar. Da gibt es genau eine Datenbank, in der steht drin, ist das Ganze als Marke registriert worden oder nicht. Wenn ich mir aber überlege, da zählt jede Dissertation mit rein, da zählt jeder Aufsatz gegebenenfalls mit rein, ist das schon durchaus einiges an Recherche.
Naja, aber da gehen wir jetzt schon einen Sprung weiter während des Promovierens. Du bist nie davor gefeit, dass irgendeiner so ein Buch schreibt, okay? Dass irgendeiner an einem Parallelding sitzt und möglicherweise eine Woche bevor du fertig bist mit diesem Ding da raus, okay? Das kann immer passieren. Da sage ich meinen Leuten immer und habe es mir auch selber immer gesagt, ja, das kann passieren, aber keiner wird genau dieselbe Arbeit schreiben. Keiner wird genau dieselbe Arbeit schreiben. Das heißt, da bleibt immer noch Platz, einen eigenen Gedanken zu haben. Der wirklich der Worst Case, dass jemand genau die Arbeit schreibt, die du schreiben wolltest, mit genau derselben Idee. Wir können ja nachher noch drüber reden, wie viele Ideen man eigentlich da selber haben muss, dazu gleich, ja. Aber der sozusagen mit derselben Zielrichtung, mit demselben Clou die Arbeit schreibt, das passiert nur wirklich ganz, ganz selten. Das ist mir in meiner dunkelsten Stunde passiert, da hätte ich bei einer Justiz gegangen. Bei mir ist es bei meinem ersten Habilitationsprojekt so gegangen. Das ist wow. anderthalb Jahre dran.
Können wir darüber ganz kurz sprechen? Also ich würde das tatsächlich gerne hören.
Ja, das ist wie immer im Leben ein Schicksalsschlag gewesen, der danach ein großer Glücksfall war. Ich wollte meine Habilitation schreiben über das Abstraktionsprinzip. Und das Abstraktionsprinzip, also rechtsvergleichend. Und das Abstraktionsprinzip hat genau noch eine Arbeit verlangt. Nur eine. Nämlich die es verteidigt. Und nachdem ich ein bisschen über ein Jahr da dran gesessen bin, kommt eine Habilitationsschrift raus einer Professorin, die heute in Konstanz ist, eine sehr schlaue Frau, die genau über dieses Thema ihre Habilitation, zwar ohne Habilitation, kommt die Habilitation raus. Dann stand ich da und dachte, so, fuck. Was anderes ist mir da nicht eingefallen. Damit war das Thema gegessen und ich musste nochmal von vorne.
Und wie weit warst du? Also in welchem Stadium hat sich das Ganze befunden?
Schon ziemlich weit, ja. Also ich habe jetzt noch nicht wahnsinnig viel geschrieben. Also ich hatte auch schon was geschrieben, aber ich habe vor allem Materialsammlung gemacht, gelesen. Und so nochmal Habilitation ist ja nochmal was anderes. Das ist schon nochmal eine andere Kiste wie eine Promotion. Das hat mich kurz aus der Bahn geworfen und mir überlegt, ob ich jetzt nicht doch wieder Amtsrichter werde, was ja auch ein schöner Beruf gewesen wäre. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich pack's nochmal und habe dann hinterher ein viel schöner, immer solche Schicksalsschläge, so sollte man sie bezeichnen, sind manchmal Ex-Post Glücksfälle und sowas auch da. Aber nochmal, ich wollte jetzt auch gar nicht irgendwie Opa erzählt von früher machen, sondern...
Ich finde die Opa erzählt von früher, die Kurzeinlage ganz interessant, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Du hättest jetzt sagen müssen, Opa ist das falsche Wort, aber danke.
es gibt Dinge, die kann man bewusst überhören, es gibt Dinge, die nimmt man einfach so mal mit. Ich habe das als willkommene Auflockerung empfunden. Zu diesem Thema Ding zurück. Wir haben praktisch nicht häufig die Situation, dass jemand zufällig genau das gleiche Thema schreibt, an dem man gerade
selbst sitzt. Das Thema vielleicht schon, aber nicht auf dieselbe Art und Weise. Und dann muss man keinen Schreck davor kriegen, sondern das bezieht man dann halt, wenn man noch Zeit hat, ein. Fertig, aus. Wenn man wirklich selbstständig eine Doktorarbeit schreibt, muss es wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn einer genau dasselbe schreibt. Das kann es nicht sein. Ja?
Ich kann mir das, also ich weiß jetzt nicht, wie du das bewertest, aber mit den ganzen neuen Möglichkeiten zu überprüfen, ob eine Doktorarbeit abgekupfert worden ist oder nicht, ich will gar nicht in die Thematisierung rein, war das früher mehr als heute. Ich frage mich, wo, das ist vielleicht so ein ganz kleines Randthema, ab wann zieht man ein Plagiat in Betracht? Weil ich habe das zum Beispiel jetzt für diejenigen, bei denen es nur um eine Hausarbeit geht. Ich habe schon ab und zu mal entdeckt, dass ich so einen guten Satz, der war durchaus mal ähnlich strukturiert, jetzt ist eine Doktorarbeit was Größeres. Was gibt's da so für Fallstricke, an denen man irgendwie sitzt? Wie weit geht das Ganze?
Ja, also der Plagiatsbegriff ist ja heute ein bisschen weiter, ne? Also wir reden ja heute auch schon von Plagiat. Etwa, wenn so Zitierfehler gemacht werden, wenn jemand etwa, man nennt es ein sogenanntes Bauernopferzitat, wenn jemand quasi wortwörtlich vielleicht ein Aber durch ein Jedoch ersetzt, wortwörtlich eine halbe Seite wo abschreibt und dann eine Fußnote macht, Vergleiche dazu und dann den Typ zitiert. Ja? Das gilt heute schon als Plagiat, finde ich auch zu Recht, sollte man nicht machen. Ja? Das kann man ja easy vermeiden. Eine solche Art von Plagiat entdecke ich beim Lesen kaum. Ja, da habe ich kaum eine Chance. Außer ich lasse das Ding durch die Plagiatsoftware laufen. Aber auch da kommt immer drauf an, Garbage in, Garbage out. Ja, also wo zieht die Plagiatsoftware ihre Daten her? Ein Plagiat im Sinne von, ich klaue eine Idee. Ein Plagiat im Sinne von, ich lasse ChatGPT passagenweise meine Arbeit schreiben. Das würde ich merken. Und das bin ich mir ganz sicher, dass ich es merken würde. Das würde ich nämlich deshalb merken, weil bei mir die Leute auch antanzen. Es ist ja ein kommt ja nicht an mit dem Thema. Und dann tschüss, dann kommt er in 2 Jahren wieder, legt die Doktorarbeit. Sondern du betreust die Leute ja auch. Du schaust denen zwar nicht täglich über die Schulter und ich lasse mir auch nicht rapportieren von denen, sondern ich sage, meine Tür ist offen, mach eine Gliederung, komm wieder, schreib ein Kapitel, komm wieder. Ja? Und die Doktoranden, die es ernst meinen, sind ja manchmal etwas mehr, als man eigentlich wünscht, mit einem im Austausch. Und das heißt, ich bilde mir ein, wenn da einer so ein richtiges Vollplagiat macht, also quasi ein anderes Buch.
Ja.
Phasenweise. Das würde ich merken. Das merkt man nur dann nicht, wenn man nicht richtig betreut wird.
Und damit haben wir tatsächlich diese ganz kleine Exkurs, der mir da eingefallen ist, wunderbar abgehandelt. Und ich kann den Bogen wieder ziehen zu dem Gespräch, das man mit dir führt, um tatsächlich von dir als Doktorvater genommen werden. Weil das ist, um genommen zu werden. Das ist nämlich das, wo wir vorhin so ein bisschen abgedriftet waren in die Überlegung, wie finde ich eigentlich mein Thema. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, diese Gespräche, das hat für mich ein bisschen den Charakter bekommen, wie du erzählt hast, von einer Art Bewerbungsgespräch. Ist es denn, was ist denn dein Incentive, was ist denn dein Grund, einen Doktoranden anzunehmen? Ist das verpflichtend für dich? Oder was ist so dein Drive? Weil jetzt komme ich als Doktorand zu dir und sage, lieber Professor Lorenz, ich habe eine gute Idee, bitte nimm mich doch.
Also, so die erste Frage, bin ich verpflichtet? Die Antwort lautet, Radio Erevan, im Prinzip ja. Es gehört zu den Dienstpflichten. Es gehört zu den Dienstpflichten eines Hochschullehrers, einer Hochschullehrerin, Promotionen zu betreuen. Das bedeutet aber nicht, dass derjenige, der vor mir steht, dass ich den unbedingt nehmen muss. Kann sein, dass ich sage, das Thema passt mir nicht, ich will dich nicht. Also das ist tatsächlich denkbar. Was ich sicherlich nicht machen darf, ich meine, das ist ja, wir sind hier im öffentlichen Recht, ja. Ich kann nicht sagen, du bist Mann, du bist Weib, ich mag keine Frauen, mag keine Männer oder du bist blond, blauäugig oder hast eine schiefe Nase oder dein Gesicht gefällt mir nicht. Das wäre willkürlich, das darf ich natürlich nicht. Aber natürlich habe ich meine Kapazitäten und ich kann natürlich auch jederzeit sagen, Klammer auf, kann wahrscheinlich auch keiner kontrollieren, ich habe zu viele Doktoranden, ich kann nicht. Was tatsächlich bei mir auch passiert, weil ich keine Doktorfabrik haben will, derart, dass ich dann eben die Leute nicht mehr betreuen kann. Wenn dann einer nach einem halben Jahr kommt, ich gar nicht mehr weiß, welches Thema der hat, dann können nämlich auch Plagiate passieren und dann kommt Fusch. Aber im Prinzip ist es so, und das, also die Rechtslage ist wie folgt. Wenn ich die Promotionsvoraussetzungen an einer Fakultät erfülle, dann müssen die mich promovieren. Das muss zwar nicht der einzelne Prof machen, aber theoretisch könnte ich mit einer fertigen Dissertation zu einer Fakultät kommen, quasi ins Dekanat und sagen, hier ist meine Arbeit, ich möchte promoviert werden. Und dann müsste theoretisch noch nie passiert, aber dann würde theoretisch der Dekan einen aussuchen und sagen, so, du begutachtest jetzt diese Arbeit. Mit anderen Worten, es ist jetzt gegenüber dem jeweiligen Professor, der jeweiligen Professorin wird man sich nicht auf ein individuelles Recht berufen können, gegenüber der Fakultät aber schon. Und es ist unsere Dienstpflicht. Das sind ja jetzt nicht irgendwie Großfürsten und Großfürstinnen, die alles so machen, wie es ihnen gerade gefällt. Das allerdings, lieber Moritz, ist keine Haltung, mit der man zum Doktor zu dem ausgewählten...
Nein, das ist schon klar.
Sollte. Aber das ist die Rechtslage. Also das jetzt zur Frage der Motivation. Was mich motiviert ist, wenn ich sehe, da kommt ein blendend gescheiter junge Jurist / junge Juristin an. Nicht nur mit den guten Examensnoten, die alleine bringen nichts, sondern wo ich merke, Mensch, der hat aber einen Drive, der will was machen. Ja? Dann bin ich relativ schnell Feuer und Flamme, weil ich mir denke, ja, irgendeiner muss den ja promovieren. Und wenn einer so begeistert ist, sich ein Thema reinklemmen will, ja klar, nehme ich den. Manchmal auch, wenn ich sage, Mensch, also zurzeit habe ich echt Serienproduktion, alle zwei Wochen gibt einer seine Doktorarbeit, aber das ist viel Arbeit, dann mache ich das natürlich. Also ich mache das, weil es zu meinem Beruf gehört und auch zu meiner Leidenschaft, junge Leute zu fördern. Ja, nochmal. Dafür will ich gar keinen Heiligenschein haben, sondern es ist mein Job. Okay, das gehört dazu. Zum anderen natürlich insbesondere, wenn mich das Thema interessiert. Also wenn ich sehe, da kommt einer mit einer guten Themenidee, wir haben die so ausgearbeitet, ich denke mir, boah, geil, ja, das ist interessant, das würde ich am liebsten selber schreiben. Dann bin ich Feuer und Flamme.
Und deswegen, bedeutet, wenn ich das,
ja, ganz kurz noch, du hast das Bewerbungsgespräch genannt und das ist es auch. Man muss sich schon ein bisschen in übertragenen Sinne hübsch machen. Ne? Man muss schon ein bisschen interessant sein für den oder diejenige, bei der man promoviert.
Also ich habe mich heute für dich ganz besonders hübsch gemacht und ich hoffe, der Kontext wurde klar, intellektuell hübsch machen. Das Ding ist, ich versuche es jetzt mal nochmal so ein bisschen für mich zusammenzufassen. Was ich interessant fand zu wissen ist, ich brauche nicht zwingend den Doktorvater, der mir das okay gibt oder die Doktormutter, sondern ich kann theoretisch hergehen und sagen, meine Dissertation hier an die Uni und jetzt bitte promoviert mich. Das finde ich deshalb interessant, weil das ja auch grundsätzlich bedeutet, dass es schon eine Art Zweiseitigkeitsverhältnis ist, wo ich sage, die Uni braucht, also wenn ich mir einen Doktorvater suche, dann ist das ja ein interpersönliches Verhältnis. So, und dann die andere Sache ist, wenn du sagst, du betreust das ganz allumfassend, dann bedeutet das ja natürlich eben auch entsprechend Arbeit für dich. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass du keine Lust hast zu sagen, ey, der lässt es so ein bisschen schleifen, der hat überhaupt keine Lust darauf, sondern dass du halt entsprechend engagierte Leute nimmst. Und das finde ich durchaus nachvollziehbar. Und dann wird das Ganze so ein bisschen entmystifiziert für mich, weil ich sagen kann, alles klar, mit dem und dem Drive, mit dem Wollen, das umzusetzen, kann ich auch entsprechend diese Stelle bei dir bekommen, wenn meine Note passt.
Ja, genau. Also genau so. Aber vielleicht nochmal dieses, ich reiche einfach rein bei einer Fakultät, ja, das würde ich jetzt nicht raten. Ne? Also das, ich kann mir nicht vorstellen, das war die theoretische Rechtslage, die erklären soll, und dass wir auch dazu verpflichtet sind, wenn die Voraussetzungen vorliegen, das ist noch nie passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen komisch wird.
Kennst du nicht diese Abiturienten, die ohne in die Schule gegangen sind, die Abitur geschrieben haben in Bayern? Da gab es irgendwie drei oder paar. Das finde ich schon eine intellektuell attraktive Sache, herzugehen und zu sagen, dass die Rechtslage, hier ist meine Dissertation und jetzt promoviert mich.
Ja, aber man muss nicht mit dem Kopf durch die Wand. Und abgesehen davon würde das bedeuten, dass man betreuungslos zu Hause alleine eine Dissertation schreibt. Bin mir nicht ganz sicher, ob das dann auf wirklich Wohlwollen stößt oder ob das objektiv wirklich auch was taugt. Also das, ja. Ich habe das als Beispiel gebracht, um zu zeigen, dass das nicht einfach nur von Seiten der Fakultätsmitglieder so ist, ich promoviere, wann ich will. Es ist schon auch Pflicht, aber gegenüber dem Einzelnen, der hat de facto keine durchsetzbare Pflicht dem einzelnen Professor, der einzelnen Professorin gegenüber. Wenn zu mir einer kommt, sagt, du musst mich promovieren, sage ich, nee, ich muss gar nicht.
Also das ist ja, einfach, gut. Das ist natürlich, das ist schon klar.
Das ist einfach auch kein Weg. So geht man das nicht an.
Nein, das ist schon auch klar. Es gibt auch da man möchte ja letztendlich von seinem Doktorvater oder Doktormutter auch ein entsprechendes Gegenleistung. Man möchte ja diese Betreuung haben. Und das ist ja das, was ich am Anfang auch, wie wir dieses Gespräch eingeleitet haben, durchaus überrascht hat, dass das ja eigentlich für dich Arbeit ist. Eine Doktorarbeit bedeutet für dich sehr, sehr viel Arbeit als Doktorvater.
Naja, klar, also das nochmal, ich werde bezahlt für diese Arbeit, nicht, dass der Job, den ich gewählt habe, nicht als Jammerei verstehen. Aber erstens kostet es Zeit, den Doktoranden zu betreuen. Okay, also diese ganzen Beratungen und dergleichen. Und dann muss ich natürlich am Ende des Tages diese Arbeit lesen und ich muss diese Arbeit begutachten. Und so ein Gutachten, zwei Gutachten der Doktorarbeit, Erstgutachten und Zweitgutachten. Das Zweitgutachten ist im Regelfall kürzer, wenn es nicht bei der Note abweichen will, dann ist es stark begründungsbedürftig. Aber das Erstgutachten, das sind 10, 15 Seiten. Ich lese dieses Ding und schreibe einen Bericht und bewerte das. Also das kostet einen, je nachdem, wie dick die Arbeit ist, das kostet einen schon mal eine Woche Arbeit. Ne? Also.
Jetzt haben wir gesagt, wir gehen in die Gliederung rein und überlegen uns zu diesem Thema die Art und Weise, wie wir das aufdröseln, wie wir das aufbauen. Jetzt ist es trotzdem für mich so ein bisschen schwierig zu verstehen, was so eine Doktorarbeit umfasst. Mein Vater hat mir seine mal hingeknallt, die habe ich mir nie angeschaut. Es hat mich auch ehrlich gesagt nicht so krass interessiert. Das war aber ein ganz schön dicker Schinken über ein Thema, wo ich mir denke, naja, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so viel geschrieben hätte. Wie gehe ich so ein Thema an, dass ich das in aller Tiefe durchdenke und aber gleichzeitig ja beim Thema bleib. Ich will ja nicht die ganze Zeit irgendwie 1000 Kriegsschauplätze, Nebenkriegsschauplätze aufmachen.
Also das fängt natürlich mit der Themenwahl an. Ne? Du wirst nicht eine Doktorarbeit machen, um es zu persiflieren mit das bürgerliche Recht oder so, sondern du suchst dir einen Themenbereich aus. Das heißt, du grenzt dein Thema ein. Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, während du deine Arbeit konzipierst, darauf kommen wir ja gleich, also etwa erstmal eine Gliederung machst, so eine grobe, wie du dir das vorstellst, und merkst, boah, das wird aber viel. Dann kann man so eine Arbeit natürlich auch eingrenzen. Also Zusammenarbeit natürlich mit dem Betreuer oder der Betreuerin, dass man dann sieht, naja, ich mach mal ein Beispiel. Da möchte jetzt jemand schreiben ich nehme das mal als Beispiel, weil ich da jemanden hatte, der möchte schreiben über diese neuen Regelungen über die digitalen Produkte in den 327-Verfolgen. Dann stellt er fest, boah, da ist das drin, das drin, das drin, das drin. Das wären irgendwie 500 Seiten. Das ist vollkommen zu viel für eine Dissertation. Ne? Also sagt man, ja, Moment, dann taucht einfach tiefer rein. Definier doch dein Thema anders. Dann sagt doch etwa das Leistungsstörungsrecht oder die Folgen fehlender Bereitstellung und dergleichen. Mit anderen Worten, man zimmert sich das zusammen. Und das gehört alles zu diesem Prozess der Themenfindung. Es ist vollkommen normal, dass zu mir ein Doktorand kommt und sagt, so, wir haben ja jetzt bisher über dieses Thema geredet. Ich merke, dass da etwa über dieses Thema so generell schon viel geschrieben wurde, dass dieses Thema generell zu weit ist. Ja? Und ich finde aber innerhalb dieses Themas diesen einen Punkt richtig interessant und auf den würde ich mir gerne konzentrieren. Das heißt, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, man muss sich richtig, richtig Zeit lassen bei der Themenfindung. Und das kann man natürlich auch dann alterieren. Immer im Kontakt mit dem Promotionsbetreuer. Denn in der Tat, wenn eine Dissertation anfängt, 500 Seiten zu haben und man sitzt 5 Jahre dran, dann hat man, das ist nichts, was ich für eine Dissertation aufbringen würde, in keiner Hinsicht. Ja. Mhm.
Was wäre denn dann, also wenn ich mir überlege, okay, wir schauen uns jetzt dann ab der Gliederung den Zwischenschritt noch an, aber wenn ich mir überlege, was ist denn das Ziel, wie würdest du das Ziel einer Dissertation, einer bestandenen oder einer gelungenen Dissertation beschreiben? Also was muss da am Ende rauskommen?
Da muss ein Thema, dass man entweder ein begrenztes oder ein weiteres, das hat diese Frage der Themenwahl. Das muss aber, soweit das Thema gesteckt ist, umfassend behandelt werden. Und es muss eine, so sagen die Promotionsordnung, eine eigene wissenschaftliche Leistung drin sein. Das bedeutet nicht, dass man die Culpa in contrahendo neu erfinden muss oder einen Geniestreich machen muss. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass es nicht einfach nur ein Kommentar sein kann. Ja? Sondern es muss eine eigene wissenschaftliche Leistung drin sein. Wie hoch dieser Eigenanteil ist, eine wissenschaftliche Leistung ist auch schon die Darstellung eines sehr komplexen Themas auf Linie gebracht, die Einsortierung. Das ist schon eine wissenschaftliche Leistung. Ansonsten kann etwa eine wissenschaftliche Leistung sein, dass man einen Gesetzgebungsvorschlag macht, dass man eben entdeckt, an der Stelle hakt's. Und deswegen wäre es doch möglich, dass man etwa diese um jeden Paragraphen so ändert oder folgendes Gesetz macht und dergleichen. Also solche rechtspolitischen Folgerungen aus der Analyse einer Rechtslage, das ist natürlich auch eine eigene wissenschaftliche Leistung, ein eigenes Ergebnis. Oder die eine gewisse Norm doch anders auszulegen ist und dergleichen. Also das bedeutet nicht bei einer Dissertation, dass da auf jeder Seite ein Geniestreich stehen muss. Ja? Sondern eine Dissertation hat natürlich viele Bereiche, in denen man berichtet. Das sind übrigens die plagiatsanfälligsten Bereiche, ja? Weil man sozusagen erstmal das darstellt, was schon ist, und dann an der einen oder anderen Stelle, das muss kein kompletter Switch sein, an der einen oder anderen Stelle sagt, bin ich nicht einverstanden, hier sollte man es vielleicht so sehen, oder hier haben wir eine Gesetzeslücke, das sollte man so machen, oder für dieses und jene bekannte Problem gibt es eben doch eine Lösung, nämlich die. Ich rede jetzt bewusst abstrakt. Das reicht
natürlich. Ja, ja.
Wir sagen in der Wissenschaft immer, wir sind Zwerge, die auf den Riesen von Schultern stehen. Auf den Schultern von Riesen stehen, natürlich.
Ich habe überlegen müssen. Du hast dich zum Nachdenken gebracht.
Das sind Zwerge, die auf den Schultern von Riesen stehen. Damit ist gemeint, dass wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit habe, ich immer den Stand der Wissenschaft, den es schon gibt, den brauche ich. Ja? Und den stelle ich natürlich auch in der Dissertation dar. Denn nur dann kann ich argumentieren. Das allein gehört auch zu einer Dissertation, ist auch eine wissenschaftliche Leistung. Und wenn ich kleiner Zwerg auf diesen riesen Schultern, daher dieses Bild, noch ein kleines Stück weitergehe und sage so, und on top könnte man das und das und das hier machen oder das so machen, dann ist es natürlich eine wissenschaftliche Leistung. Natürlich gibt es Dissertationen, die haben Legende gemacht, die haben ganze Rechtsinstitute neu erfunden und dergleichen. Aber das muss es nicht sein für eine gute Promotion. Natürlich nicht.
Würde es ausreichen, einer Meinung zu folgen mit grundlegend neuen Argumenten? Also etwas zu bestätigen mit einer neuen Art und Weise der Argumentation?
Natürlich, klar. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Streit nehme, etwa im Bereich des Drei-Personen-Verhältnisse, Bereicherungsrecht, und ich sage, diese ganzen bisherigen Erklärungen, das Problem ist zwar erkannt worden, aber die ganzen bisherigen Erklärungen finde ich dogmatisch unplausibel und die richtige dogmatische Lösung für dieses Problem ist das. Kommt zwar zu keinem anderen Ergebnis, aber hier ist die Erklärung für das, was hier praktiziert wird. Oder auch das Ergebnis, hier wird was praktiziert, da gibt es keine Erklärung. Das ist natürlich Wissenschaft, klar.
Ist es so, dass wenn du eine Dissertation am Ende liest und entsprechend bewertest, dass du, inwieweit bestehst du darauf, auf deine beziehungsweise die herrschende Meinung der Rechtsansicht? Oder ist es so, dass du sagst, nein, ist schlüssig, ist zwar nicht das, wie ich es vertreten würde, kann man aber so sehen. Inwieweit ist sowas in Ordnung?
Ja, natürlich. Um Gottes Willen, ich will doch kein Ja-Sager. Ich habe Dissertationen gehabt, da haben mir Leute geschrieben, dass eine Meinung, die ich vertrete, falsch ist, weil A, B, C, D, E. Dann schreibe ich ihm vielleicht ins Gutachten rein, nee, ich habe doch recht, weil F, okay, das kann passieren. Das ist ja ein wissenschaftlicher Diskurs, aber ich will doch, das ist ein weit verbreiteter Irrtum, auch bei Seminararbeiten schon, dass die Leute immer meinen, sie müssen die Meinung des Betreuers treffen. Also vielleicht gibt es unter Tausenden von Professorinnen und Professoren zwei, drei Typen oder Typinnen, die da Eitelkeiten haben, aber nein, das ist nicht Wissenschaft. Natürlich, ich, also auch ich habe Leuten widersprochen, die meine Arbeiten begutachtet haben. Und die haben dann reingeschrieben, ja, kann man schon machen, sie hat mich aber trotzdem nicht überzeugt. Okay, schreibt dann rein, okay. Aber das ist wissenschaftlicher Diskurs. Um Gottes Willen, nicht jemand nach dem Maul labern. Was sind wir denn?
Nein. Ja, aber das ist ja genau der Grund, warum wir darüber sprechen, erstens diejenigen, die es betrifft, daran zu erinnern und diejenigen, die es noch nicht betrifft, überhaupt damit in Verbindung zu bringen. Ich meine, ich erinnere mich an einige Meinungsunterschiedlichkeiten, die wir beide auch miteinander hatten. Manche öffentlich ausgetragen, manche nicht öffentlich. Ja. Ja, klar. Also insoweit, das gehört halt dazu und ich finde, das ist sehr wichtig, dass man das immer wieder hervorhebt und auch sagt, ja, und das ist die Linie, an die man sich halten sollte und mit der kann man vorgehen. Und ich bin mir garantiert sicher, dass du ein geschöntes Bild davon hast, wie es in der Realität zugeht und es nicht nur 3 bis 4 von 1000 Professoren sind, sondern dass es da durchaus einige gibt, bei denen halt einfach vielleicht auch so ein gewisser Reminder manchmal notwendig gewesen wäre. Und deswegen ist es schön, dass wir das machen.
Ja, also wir wissen das jetzt beide nicht, aber um es mal abstrakt zu sagen, Wissenschaft lebt vom Widerspruch. Die Wissenschaft lebt von Meinungsstreiten. Das wird ja häufig falsch aufgefasst, auch bei den Studierenden schon, ne? Dass da hat jemand eine Meinung, der andere hat eine Mindermeinung. Oh, der hat ja eine Mindermeinung. Was ist denn das für einer? Und dergleichen. Ne? Wissenschaftlicher Diskurs ist Meinungsstreit. Und der wird unter Professoren und Professorinnen ausgefochten. Der wird hart ausgefochten, aber nie unfreundschaftlich und unkollegial. Ich bin auf Tagungen, da fliegen argumentativ die Fetzen. Und hinterher sitzt man am Tisch und da muss man sich auch dafür, solange man den richtigen Ton gewahrt hat, auch überhaupt nicht entschuldigen, sondern ich streite mich mit Freunden bis mit Professoren, mit denen ich befreundet bin, streite ich mich bis aufs Messer über irgendwas. Wir haben vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir haben mal so eine Battle gemacht, die wollen wir jetzt mal wieder machen, zusammen mit dem Professor Faust und der Beate Xell und dem Thomas Riem, haben wir angefangen, eine Battle zu machen. So, wir haben einen vollen Hörsaal gehabt, drei Professoren streiten sich vor dem Publikum über ein Thema, hinterher wird abgestimmt. Ja, da fliegen die Fetzen, aber
stabil.
Das sind alles Freunde natürlich. Ja? Ja. Also wissenschaftlicher Diskurs ist Widerspruch. So. Und deswegen glaube ich auch nicht, aber da können wir jetzt lange rätseln, es wird nur eine
in die Richtung sollen wir auch gar nicht gehen. Ich merke es nur immer wieder, wenn wir Folgen zusammen aufnehmen und die YouTube-Kommentare sind immer 90% sind der Meinung, die tollste Folge der Welt und 10% sind der Meinung, die zweitollste Folge der Welt und es war ein bisschen anders, als Professor Lorenz glaubt, dass die Welt ist. Wir haben schon Professoren, die das nicht beachten und wie auch immer. Das ist eine subjektive Empfindung von vielen Studenten. Ich glaube, da hat man auch einfach unterschiedliche Ansichten. Mir hast auch du in vielen Punkten nochmal meine Ansichten stark verändert, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es ist eine sehr subjektive Betrachtung von mir und ich war vielleicht in manchen Stellen nicht bereit, meine eigene Verantwortung für gewisse Dinge zu sehen. Das ist auch was sehr Studentenhaftes, glaube ich. Aber deswegen nur so viel dazu. Zu der Dissertation zurück. Wie kann ich mir so eine Endphase einer Diss vorstellen? Was ist vorher passiert? Und wie geht das dann zu Ende? Du hast dich mit den Betroffenen regelmäßigst hingesetzt, die Ergebnisse abgeglichen, du hast Ideen gegeben. Was ist da alles passiert?
Also Ideen gebe ich jetzt nicht zwingend immer. Ne? Also ich gebe vielleicht Richtungen vor, da gebe ich einen Kommentar dazu. Die Ideen muss der schon selber haben. Ne? Okay. Natürlich kann es mal passieren, dass ich sage, haben Sie mal daran gedacht oder so, aber das
ist... Sowas meine ich.
Arbeitsdoktorat. Der Ablauf, und die Frage ist ziemlich gut, dass man eine Vorstellung hat, der Ablauf ist der. Nochmal, jeder ist da ein bisschen anders, ich kann sagen, wie der Ablauf bei mir ist. Der Ablauf ist bei mir der. Also wir haben diese Phase der Themenfindung. Wenn dieses Thema gefunden ist und man sagt so, und abgeglichen ist und alles das, über was wir bisher geredet haben, dann setzt sich der Doktorat hin und fängt mal an zu arbeiten. Nie fängt er an zu arbeiten. Viele machen es so, dass sie jetzt lesen. In der Tat, das gehört ja auch viel Lesen dazu. Und sich Notizen machen hier, Notizen machen da, Notizen machen dort. Und das ist auch richtig und das gehört dazu. Mein Rat an meine Doktoranden ist immer der, fangt mal relativ früh das Schreiben an. Weil häufig ist es so, das erleben wir doch im Leben auch, dass wir über irgendein Problem nachdenken und dann denken wir so, ja, das geht so, genau, das passt schon, das geht so und so auf. Und in dem Moment, in dem man es formuliert, merkt man bei sich, ups, da hackt es so ein bisschen. Und mein Doktorvater hat mir damals, als ich gesagt habe, ich weiß jetzt nicht, und was mache ich dir da hinten an der Ecke dann, ja, in dem Kapitel, sagt er, fangen Sie mal schreiben an, Einleitung, bam, einfach mal vorne anfangen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil beim Schreiben kommt die Idee, beim Schreiben präzisiert sich die Idee. Das heißt nicht jetzt gar nicht nachdenken und einfach irgendwas hinschreiben, sondern natürlich muss man erst lesen. Mach's dann immer so. Ich habe mir auch bei allen wissenschaftlichen Arbeiten, die ich mache, ich mache so eine Gliederung. Häufig ist es so, dass am Ende die Gliederung ganz anders aussieht, aber ich mache mir wirklich auf Papier eine Gliederung und da schreibe ich dann Stichworte rein, ne? Und mache mir Verweise. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich Schreiben anfange. Und es kann natürlich sein, dass man dann merkt, ui, was ich da geschrieben habe, oh, das ist aber nichts, dann trennt man sich halt davon. Ja? Mein Vater war ja auch Professor und wird nie den Satz vergessen, er hat gesagt, die zwei wichtigsten Werkzeuge eines Wissenschaftlers sind sein Hintern und sein Papierkorb. Und damit mit Hintern meinte er, dranbleiben, nicht abhauen. Und mit Papierkorb meinte er, man muss sich von einem geliebten Text auch mal lösen können. Und das ist ja heute im Computerzeitalter noch viel, viel einfacher. Dann mache ich halt nie was gänzlich löschen, aber ich mache halt verschiedene Versionen. Auf jeden Fall schon mal relativ früh das Schreiben anfangen. Das hilft sozusagen dieser Arbeit schon mal mehr eine Kontur zu verschaffen als auch nur eine Gliederung. Und es ist die Probe der Gedanken, die man da hat. Deswegen sage ich meinen Leuten, fang doch mal an zu schreiben. Schreib doch mal einfach dein Einleitungskapitel, in dem du dein Thema definierst. Da werden dir Ideen kommen, dann übst du schon mal schreiben, du hast schon mal was auf dem Papier stehen. Im Regelfall ist ja die Promotion wirklich das erste akademische Schreiben, wenn man mal von Seminararbeiten und dergleichen absieht. Ja? Und das verschafft dann auch relativ schnell eine Sicherheit. Also das ist mein Tipp. Aber nochmal, das ist vollkommen individuell. Ja? Aber ich glaube, dass man nicht, natürlich muss man viel lesen, aber nicht ein Jahr lang lesen und dann schreiben. Da wird man wahnsinnig. Auf keinen Fall.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass einen die Informationsflut einfach komplett überlastet. Also es war bei mir schon bei Hausarbeiten, Seminar- oder Studienarbeiten so, dass wenn ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt gerade was gelesen und ich lese weiter und ich lese weiter und ich lese weiter und ich lese weiter, dann habe ich irgendwann vergessen, wo was dazu steht. Und selbst wenn ich mir versucht habe, sinnvoll zu strukturieren, wo ich was wie gelesen habe, habe ich erstens entweder verdammt viel schreiben müssen oder aber es war meistens so knapp, dass ich nicht mehr wusste, was ich da eigentlich wirklich gemeint habe. Und dann habe ich gefühlt Sachen 3-4 Mal gleichzeitig gelesen. Das heißt, ich glaube, so wie du gerade sagst, ein Verständnis von dem Thema ist immer relativ gut. Ich beziehe mich jetzt einfach auf meine Erfahrungen aus so Kleinstarbeiten. Aber so ein Verständnis vom Thema ist wichtig. Und danach, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man die Sachen halt auch irgendwie mal ein bisschen runterbringt.
Ja, es ist ja auch so, du liest ja dann, also natürlich ist es das Problem, ich bin überfallen mit Literatur, das ist schon richtig. Aber da kann man sich so ein bisschen reinzoomen. Ne? Also wenn ich an ein Thema rangehe, dann hole ich mir als erstes mal einfach einen Kommentar. Ein Großkommentar in möglichst aktueller Auflage. Da kann ich schon mal, wenn es ein guter Kommentar ist und die meisten sind gut, damit rechnen, gut, der wird jetzt schon mal so die Literatur bei dem Stand verwertet haben. Und der zeigt dir auch den Meinungsstreit auf. Und dann siehst du schon in den Fußnoten, okay, welche sind denn die anderen Protagonisten und mit welchen Meinungen arbeiten die. Damit kann man am Anfang ja mal arbeiten, um sich zu orientieren. Und wenn man dann später das im Einzelnen aufdröselt, dann kann man dieser Fußnote nachgehen. Und dann sortiert sich das, ja, weil das nämlich von Problem zu Problem geht. Und man hat nicht, also 10 Bücher auf dem Schreibtisch, die lese ich jetzt alle, da bist du wahnsinnig, klar. Mit anderen Worten, langsam reinzoomen in diese Gedanken, das ist die Art, die ich vorgehe, die ich auch jedem empfehle.
Okay, wir haben also angefangen, langsam zu schreiben und jetzt komme ich das erste Mal, tanze ich so richtig mit einem fertigen Text bei Professor Lorenz an, zeig dir den, schauen wir uns den zusammen durch, willst du sowas vorher haben, wie ist so ein Termin dann?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Bei Doktoranden, die ich relativ eng betreue, sage ich immer, ich lese nur einmal. Ich möchte nicht die Arbeit zweimal lesen, also wenn sie dann sozusagen offiziell kommt. Was ich üblicherweise mache, ist, wenn der Doktorand fertig ist, sagt so, ich bin jetzt abgabereif, dann sage ich her mit der Arbeit, aber noch nicht abgeben. Und dann lese ich die Arbeit durch. Bei der Gelegenheit kann ich dann auch schon dieses Gutachten machen, also diese Voten, die man da macht. Das ist ein bisschen so ein inoffizielles Vorgehen. Das hat den Vorteil, dass wenn ich sage, boah, da muss aber noch was ändern oder hier hast du einen Fehler oder da fehlt extrem was oder das ist zu viel. Wenn man das macht, wenn die Arbeit schon offiziell bei der Fakultät eingereicht ist, dann ist es verfahrensmäßig ziemlich kompliziert, die wieder rauszunehmen. Dann musst du offiziell eine neue einreichen. So ist es alles kleiner Dienstweg. Der gibt mir die fertige Arbeit. Ich lese die und dann sage ich, passt, kann sie einreichen. Und dann geht dieser offizielle Weg der, der Promotion. Das heißt, die kommt dann über die Fakultät rein, dann kommt es zu mir als Erstgutachter, da ich die Arbeit schon gelesen habe, habe ich das Erstgutachten quasi fertig, dann geht es zum Zweitgutachter und dann kommt halt noch die mündliche Doktorprüfung, die in den verschiedenen Fakultäten ganz, ganz unterschiedlich ist.
Ja, aber das, pass auf, jetzt, was ich daran spannend finde, ist, das bedeutet, du liest eigentlich nicht mal ein einzelnes Kapitel jemals vorher so richtig. Also ich komme zu dir und sag, passt dir überhaupt mein Schreibstil? Gibt's sowas überhaupt? Vielleicht stellst du das total blöde Frage.
Die Leseprobe will ich schon, klar. Ich sag, schick mir mal ein Kapitel, wenn du es hast. Aber, Und dann lese es dann nicht mit derselben Intensität, wie ich das am Ende lesen würde.
Klar.
Sondern ich schaue da rein und wenn man viel liest und sich viel mit wissenschaftlichen Texten beschäftigt, kriegt man ja relativ schnell ein Gefühl, ja, das ist ein anständiger Schreibstil. Das ist auch ein wissenschaftlicher Schreibstil, das ist auch gut gegliedert und so. Also so einen Check mache ich natürlich. Aber ich diskutiere, das ist schon auch passiert, aber ich diskutiere, wenn der Doktorand es nicht will, nicht jeweils einzelne Kapitel durch.
Außer
er sagt, hier hänge ich, hier brauche ich jetzt mal einen Input. Dann schon.
Spannend, weil ich lerne immer mehr so ein bisschen die Rolle zu verstehen, die du einnimmst als Doktorvater. Es ist einerseits, also ich finde den Begriff ja schon spannend, Vater und Mutter. Also es ist so ein bisschen, das ist schon sehr, sehr spannende Begrifflichkeit und es ist richtungsweisend, aber keine Nachhilfe. Es ist überprüfend, aber gleichzeitig jetzt auch nicht die große Lehrerfunktion. Also ich finde es schon spannend, in welcher.
Lehrerfunktion hat schon, aber es ist halt nicht, verstehst du, nicht wie der Korrektor einer Klausur? Der
ist mehr wie der Oldschool-Lehrmeister, glaube ich.
Ist die Betreuung, ja, Betreuung. Und deswegen ist dieser Begriff Dr. Vater, Dr. Mutter, ne, das heißt ja nicht Prüfer, sondern Dr. Vater, Dr. Mutter.
Ja.
Ich glaube, das sind die hergebrachten Ausdrücke. Ich glaube, heute heißt es einfach Betreuer und Betreuerin. Ja. Aber das ist natürlich schon eine Art der Zusammenarbeit. Wobei ich jetzt noch sagen muss, dass die Art und Weise, wie ich da vorgehe, die ist hoch individuell. Es mag Betreuer geben, die sagen, du tanzt jede Woche bei mir an, ich will deinen Fortschritt sehen. Ja. Das mache ich nicht. Ich denke mir, die Leute sind vollkommen selbstständig und wenn der nicht kommt und nicht fragt, dann kriegt der von mir jetzt nicht alle zwei Wochen Anruf, hey, bist du noch an deiner Dissertation? Ich habe auch Karteileichen. Leute, die sich über Jahre nicht melden und sagen, okay, der macht das offenbar nicht mehr. Wenn ich die Leute in meiner Nähe habe, wenn die Leute bei mir im Institut sitzen, ich in der Bibliothek sehe oder wenn die Leute gar bei mir angestellt sind, also Assistenten von mir, die promovieren, die kriegen schon mal kurz die Peitsche gezeigt. Ja? Also damit meine ich, den trete ich schon mal in den Hintern und sage, wie schaut's denn aus, wie weit sind Sie denn und wollen wir mal reden und so weiter. Aber ich persönlich laufe meinen Doktoranden nicht hinterher, meine Tür ist aber immer offen. Und es mag sein, dass es anders mag.
Oh, bestimmt. Also da gibt's, es ist ja, da, wir sind, also es sind ja auch wieder alles nur Menschen und da gibt's tausend Facetten, wie man das machen kann, wahrscheinlich. Jetzt haben wir ja schon den Prozess abgeschlossen dessen, dass du sagst, du liest die Arbeit, du machst dein Gutachten, bevor sie abgegeben wird. Die Arbeit wird abgegeben und dann kommt sie ja praktisch zu dir. Das bedeutet, mich würde interessieren, inwieweit kann eine Doktorarbeit überhaupt, inwieweit kann man durch eine Doktorarbeit überhaupt durchfallen? Inwieweit ist die nicht passend? Weil wenn ich die abgebe und mein Doktorvater hat mich sauber betreut, dann muss die ja passen. Oder täusche ich mich?
In der Tat. Also wenn die Promotionen werden ja benotet. Ne?
Ja.
Die höchste Note ist Summa Cum Laude. Die zweithöchste Note ist Magna Cum Laude. Die dritthöchste Note ist Cum Laude. Letzte Note, mit der man besteht, also quasi die vier Punkte, ja, das ist Rite, heißt geht gerade noch. Dann gibt's drunter, also die drunter durchgefallen ist insuffizienter. Ich habe noch nie eine Dissertation mit insuffizienter bewertet. Nochmal, weil das wäre eine Schande für den Doktorvater, dann hat der nicht betreut. Okay?
Ja.
Also das in der Tat, also das merkt man vorher, wenn man betreut wird. Was man vorher nicht merkt, wird es, also ich glaube, die Einschätzung, ob es ein Rite wird oder was mit Cum Laude, das kann man, die Einschätzung wird man auch vorher haben, aber ob das jetzt ein Cum Laude, ein Magna Cum Laude oder ein Summa Cum Laude ist, das ist übrigens ja auch egal. Du hast den Doktortitel hinterher und fertig. Das ist wichtig für eine akademische Karriere, da solltest du mit einem Cum Laude und schon gar nicht mit einem Rite, da könnte das ein Killer sein. Da musst du schon mindestens einen Magna haben, wenn nicht einen Summa. Und es gibt, das muss man auch sagen, unterschiedliche Ansprüche an die Frage, was ist Summa Cum Laude? Es gibt Leute, die vergeben summa cum laude nur für geniehafte Arbeiten, weil sie sagen, das muss sozusagen der Stern der wissenschaftlichen Leistung. Und da ist dann, wenn es nicht exzeptionell geil ist, die Arbeit ist quasi de facto Magna die höchste Note. Es gibt andere, die sind großzügig in der Benotung und sagen, auch für ein summa cum laude muss mir jetzt nicht einer das Rad neu erfinden. Aber nochmal, anders als im Examen ist die Benotung, wenn es nicht um eine akademische Karriere geht, ist die Benotung einer Promotion ziemlich wurscht. Es wird dich nie einer fragen, mit welcher Note haben sie eigentlich promoviert. Das wird nicht passieren. Was ein Doktortitel
bedeutet, ich kriege mein Erstgutachten, ich kriege mein Zweitgutachten, die weichen auch normalerweise in den Noten nicht voneinander ab. Und dann muss ich meine Doktorarbeit... Ah ja, okay. Wir können
schon abweichen.
Okay. Und ich muss danach meine Doktorarbeit verteidigen, glaube ich, nennt man das, oder?
Ja, das ist eben der mündliche Teil, die mündliche Doktorprüfung, und das ist von Fakultät zu Fakultät unterschiedlich. Manche machen diese berühmte Verteidigung, das heißt, man muss über seine Arbeit sprechen und sich in der Diskussion über die Arbeit stellen. Nach meinem Eindruck, aber nicht, dass jetzt gleich wieder Kommentare drunter kommen nach dem Motto, bei uns ist es ganz anders, nach meinem Eindruck...
Ah, es gibt Interaktion, das passt schon.
Ist die Verteidigung, diese sogenannte Verteidigung der Doktorarbeit nicht mehr ganz so beliebt? Hat auch was damit zu tun, dass ja alle Prüfer in dieser mündlichen Prüfung die Doktorarbeit dann auch gelesen haben.
Darüber. Ah, verstehe, ja gut.
Früher hatten wir bei uns, das fand ich ganz furchtbar, noch, da hieß es die Doktorprüfung, als ich promoviert habe in München, hieß es noch, die Doktorprüfung erstreckt sich über die Gesamtheit des Rechts. Das war quasi wie nochmal eine mündliche Prüfung wie im zweiten Examen. Ölrecht, Zivilrecht, okay. Strafrecht. Das war echt ein Witz. Das kannst du, finde ich, auch mit ausgewachsenen Leuten dann echt nicht mehr machen. Und wir in München haben folgendes System, aber nochmal, da muss man dann anschauen, wie es die verschiedenen Fakultäten machen. Wir in München haben es so, dass der Doktorand ein Thema vorschlägt und das mit der Doktorarbeit gar nichts zu tun hat, einen 20-minütigen Vortrag hält und eine 20-minütige Diskussion. Über ein vollkommen anderes Thema.
Okay. Also so ein kleiner Vortrag. Rechtfertigt man das? Also womit rechtfertigt man das überhaupt?
Naja, weil wir denken, die Dissertation haben wir gelesen, da brauchen wir jetzt nicht nochmal drüber diskutieren. Nochmal so eine mündliche Prüfung machen, wie im ersten oder im zweiten Examen, ist albern. Machen wir es doch so, dass es auch für uns interessant ist. Der hält uns mal einen Vortrag über was anderes, eben nicht über das Thema, das er hat, 20-Minuten-Vortrag. Und wir diskutieren 20 Minuten. Das sind immer sehr angenehme Gespräche. Das sind Gespräche auf Augenhöhe. Ich mag diese Prüfungen sehr und ich glaube, bei den Prüflingen kommen die auch ganz gut an. Aber nochmal, das ist die Münchner Promotionsordnung, das mögen andere anders.
Gut, aber da muss man sich dann auch die Frage, glaube ich, gefallen lassen, warum es die mündliche Überprüfung überhaupt noch gibt. Also
spätestens da merkst du ein Plagiat, wenn einer Pulver sagt.
Also, naja, aber wenn es um ein ganz anderes Thema wieder geht, glaube ich, ist es halt auch wieder.
Auch nicht ausdrücken. Und ja, okay. In seiner Arbeit habe ich die gewälzten Formulierungen. Dann würde ich da nochmal reinschauen. Also ja. Nochmal, es ist einfach eine akademische, man muss das anders sehen, Moritz. Es ist nicht irgendwie eine Prüfung, wo man zitternd reingeht. Ich habe noch nie erlebt, dass in einer mündlichen Doktorprüfung jemand durchgefallen ist. Das habe ich noch nie erlebt. Sondern das ist ein, wie ich finde, schöner akademischer Ritus. Da zittert auch keiner, wie manche möglicherweise vom mündlichen Examen irgendwie Angst haben. Das ist keine Challenge, hoffentlich schaffe ich, sondern das ist ein akademischer, angenehmer Ritus, wo man eher sagen kann, so, ich darf jetzt nochmal vor ein paar Professoren und Professoren hier
über Thema verstehe ich.
Und wir diskutieren darüber. Ich werde ernst genommen. Das ist das. Also du machst gerade... Also du darfst es nicht mit den Prüfungen vergleichen, die man bei den Examen hat. Das hat eine vollkommen andere Wertigkeit.
Mhm. Ja, ich stelle es mir gerade so ein bisschen, ich versuche das in meinem Kopf zu reframen, weil eine Prüfung ist trotzdem immer irgendwas, wo ich geprüft werde tatsächlich. Aber ich glaube, ein Gespräch auf Augenhöhe trifft es ganz gut, nehme ich an. Und ich finde trotzdem, wie gesagt, man darf sich die Frage dann schon stellen, inwieweit ist das überhaupt notwendig? Aber wenn du sagst, du erkennst spätestens da ein Plagiat an der entsprechenden Vortragungsleistung beziehungsweise an dem Kenntnisstand der Person, dann hat es ja doch noch seinen Sinn und Zweck.
Ja, nochmal, akademische Riten können schon auch was. Du kriegst ja auch hinterher eine feierliche Urkunde. Ja, und das ist halt Universität, das ist halt Wissenschaft.
Und hast du in so einer mündlichen Situation mal erlebt, dass du dir gedacht hast, diese Prüfung oder diese Arbeit hat der nicht selber geschrieben oder die?
Nicht. Habe ich noch nicht erlebt. Nee, habe ich noch nicht erlebt. Es ist einfach wirklich immer ein freudiges Ereignis. Das dauert 40 Minuten, okay. Dann gratuliert man den Leuten, die kommen da freudig her. Da ist keiner wahnsinnig nervös. Hinterher knallen die Korken, die Familie und die Freunde sind da. Das ist einfach der Vergleich ist vielleicht doof, aber es ist wie so eine Taufe. Jetzt hast du es geschafft, fertig. Ja,
das meine ich. Nein, ich finde das durchaus amüsant. Also es ist ein lustiger Vergleich. Danach knallen die Korten und was passiert dann mit meinem Doktortitel? Also kriege ich den von der Uni und kann ich mir danach im Ausweis eintragen lassen? Ich glaube, ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, wo sich einer einen Fake-Doktortitel hat eintragen lassen. Ich glaube, da muss man sich von der Uni was ausstellen lassen und geht dann zum Einwohnermeldeamt oder irgendwie sowas.
Das Promotionsverfahren ist, so steht es eben fast allen Promotionsordnungen drin, den Doktortitel bekommst du mit der Übergabe der Doktorurkunde. Und okay. Die Übergabe der Doktorurkunde erfolgt erst dann, wenn die Arbeit publiziert ist und du die sogenannten Pflichtexemplare abgeliefert hast. Das heißt, es besteht eine Publikationspflicht. Das kann, wenn man da in den Verlag geht, den renommierten, wenn man eine gute Doktorarbeit geschrieben hat, das kann auch ein bisschen Geld kosten, weil die Verlage machen das nicht kostenlos, ne? Sondern da muss man Druckkostenzuschuss zahlen, da muss man tatsächlich manchmal noch Geld suchen gehen bei Stipendien und dergleichen. Aber es gibt natürlich auch reine Promotionsverlage, die dir für sehr wenig Geld quasi die Arbeit kopieren und binden. Ne? Und dann musst du diese Pflichtexemplare abliefern und dann wirst du irgendwann an einer feierlichen akademischen Stunde die Doktorurkunde überreicht bekommen und dann darfst du erst den Doktortitel führen. Alle Promotionsordnungen, die ich kenne, sehen aber vor, dass man die sogenannte vorzeitige Führung des Doktortitels beantragen kann, wenn die Veröffentlichung der Arbeit gesichert ist. Das bedeutet, wenn du einen Verlagsvertrag hast, rennst du, so ist es in München, und ich kann mir vorstellen, dass es woanders ähnlich ist, rennst du zum Dekanat und kriegst dann einen Schrieb und dann darfst du dich Doktor nennen. Dann ist es also nicht mehr strafrechtlich führend, falsche Titelführung. Und was die Ausweise betrifft, es gibt ja einer der größten Rechtsirrtümer ist, der Doktor ist Bestandteil des Namens, ja. Das ist natürlich Bullshit, der ist nicht Bestandteil des Namens, sonst hätte ich nämlich gar nicht promovieren müssen, dann wäre ich schon Dr. Lorenz und du wärst auch ja. Mümmler, weil du den Namen deines Vaters trägst. Ja? Also das ist einfach Unsinn, gibt es nicht. Und es gibt nur eine Übung der Personenstandsämter und der Ausweisämter, den Doktortitel einzutragen. Professorentitel übrigens nicht, aber den Doktortitel einzutragen in die Familienbücher und die Ausweispapiere. Jetzt aber habe ich neulich gelesen, dass das Innenministerium das ändern will und beim Personalausweis der Doktortitel jetzt nicht mehr vorne beim Namen stehen soll, sondern auf der Rückseite in irgendeiner ollen Spalte drin. Ich bin sofort, ich habe das gelesen, ich habe es so gelacht, ich bin gleich zu meinen ganzen Doktoranden, die da am Lehrstuhl, meinen Assistenten, die da probieren, gegangen und habe gesagt, so Freunde, habt ihr das gelesen, ihr könnt eure Arbeit einstellen, ihr werdet nie einen Ausweis bekommen.
50% weniger Grund zu promovieren.
Also, ob dieses Ding jetzt im Ausweis steht oder nicht, ist wirklich vollkommen egal. Bringt übrigens auch bei Polizeikontrollen nichts, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Also,
es wäre auch noch schöner. Also ich hüte mich schon davor, nur meinen Rechtsanwaltsausweis zu zücken bei der Polizeikontrolle, weil ich habe meinen Ausweis habe ich vergessen. Aber im Ausland, ganz kurze Anekdote, im Ausland kommt es tatsächlich ziemlich cool, weil auf dem Rechtsanwaltsausweis auf Französisch und Englisch draufsteht Lawyer's Professional Identity Card. Und das haben nicht viele Länder. Also sowas gibt es tatsächlich weltweit nicht so oft. Und du hast dann praktisch einen Ausweis dabei, der dich als Rechtsanwalt in verschiedenen Sprachen ausweist. Das ist schon wieder ziemlich cool, muss ich sagen.
Hat das schon mal was genützt, konkret?
Nee. Also es war jetzt, ich wurde in Vietnam Polizeikontrolle, da bin ich ein bisschen schnell gefahren und habe mich halt rausgeredet, dass es mir sowas würde mir nie passieren, ich sei Rechtsanwalt zu Hause. Das war dann ein bisschen Diskussion, aber die hätte ich wahrscheinlich auch bestechen können. Hätte ich jetzt nicht gemacht, natürlich. Das mache ich nicht. Aber möglich. Ja. Naja, also wir haben dann unseren Doktortitel eingetragen bekommen. Wir sind jetzt Doktor und danach werden wir uns wahrscheinlich auch von dir für immer verabschieden, oder?
Ja, ich meine, klar, logisch. Also dann, wenn man jetzt nicht die akademische Karriere weitermachen will, der nächste Schritt wäre, ich möchte mich habilitieren. Und dann war es das endgültig. Dann kann man jetzt, wenn man immer noch nicht arbeiten will, kann man jetzt noch ein LLM machen. Irgendwo. Ja, ja. Das kann man natürlich machen, aber dann irgendwann beginnt auch für den Doktoranden oder die Doktorandin der
Ernst des Lebens. Weil du es jetzt gerade sagst, das Einzige, was wir nicht angesprochen haben, ist berufsbegleitend. Was ist denn da deine Perspektive drauf?
Wir haben eine wichtige Frage, über die haben wir nicht gesprochen. Und das ist nämlich die Frage des Zeitpunkts der Promotion. Und da sollte man vielleicht ernsthaft noch kurz was sagen. Das ist nämlich immer ein bisschen schwierig. Es ist so, es ist natürlich ein guter Zeitpunkt, nach dem ersten Examen zu promovieren und dann erst ins Referendariat zu gehen. Das hat den Vorteil, dass wenn man das zweite Examen schon hat, dann ja im Regelfall andere Dinge locken. Ja, dann ist man, ist schon alt genug bei unseren Studiendauern und mit Referendariat und dergleichen. Dann lockt vielleicht der Job als Berufsanfänger, Anwalt oder sonst irgendwas, daneben ja auch zu promovieren. Es gibt Leute, die machen das, die bewundere ich wirklich sehr. Das ist eine Kraftanstrengung. Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage gewesen wäre. Dann fängt ja auch nach dem zweiten Examen auch sozusagen das möglicherweise das Familienleben an, so schön langsam. Das heißt, dass man da auch andere Pläne hat. Das ist die Problematik. Wenn ich zwischen dem ersten und dem zweiten promoviere, ist die Problematik, und das darauf möchte ich schon hinweisen, die, dass wenn man da zu lange zum Promovieren braucht und man dann erst später mit dem Referendariat anfängt, man möglicherweise echt alles wieder vergessen hat. Die guten Leute nicht, aber die Gefahr besteht. Und wenn zu mir einer sagt, was soll ich denn machen, dann sage ich ihm das für und wieder. Wenn er schnell promoviert, wenn er ein knackiges Thema hat und sagt, so, ich habe jetzt die Zeit und was wir jetzt auch nicht berücksichtigt haben, auch die wirtschaftlichen Mittel, mich Volltime da dran zu setzen, dann würde ich sagen, ja, dann mach aber schnell. Denn, und das möchte ich doch noch sagen, das ist mir wichtig, der allerschönste Doktortitel bringt dir nichts, wenn du im zweiten Examen abschließt.
Ja.
Das ist das Problem. Wenn du dann unter Wert rauskommst im zweiten Examen und dann sagst, ja, ich bin aber Doktor, dann sagt dir die Kanzlei, wenn du einstellen willst, okay, du hast ja, mir egal, was du promoviert hast, aber offenbar hast du nicht die Qualitätsanforderungen, die ich stelle. Und deswegen würde ich jedem jungen Menschen sagen, die Wahl zwischen, wenn er jetzt sich in die akademische Karriere will, würde ich sagen, das zweite Examen ist wichtiger. Denk daran bei dieser Entscheidung. So. Und dann muss man halt sagen, gut, wie mache ich es? Ne? Bei mir war es so damals, aber weil das Referendariat heute viel kürzer ist, weiß ich nicht, ob es diese Möglichkeit noch gibt. Ich habe während des Referendariats pausiert. Ich habe nach der Zivilstation eine Pause eingelegt ins Referendariat und meine Doktorarbeit da fertig geschrieben. Ich glaube, das geht heute nicht mehr. Das machen, glaube ich, die OLGs nicht mehr mit. Das heißt, ja, so ist die Lage.
Ja. Ja. Und könnte ich eine Doktorarbeit schreiben und auch mal ein halbes Jahr liegen lassen? Also ich meine, es ist nicht sinnvoll, das wissen wir beide. Aber ist das was zum Beispiel ein Doktorvater mitmacht? Dass man sagt, wie so eine Art Tauchstation im Ref?
Ja, natürlich mache ich das mit. Wenn ich einen Doktoranden 3 Jahre nichts mehr höre, dann denke ich mir, okay, der kommt wohl nicht mehr. Und ich vergebe ein Thema im Regelfall nicht zweimal. Bei einmal habe ich einen angeschrieben, nach 5 Jahren habe ich gesagt, gehst mal davon aus, dass nichts mehr kommt. Ich würde das Thema gerne anderweitig übergeben, weil es interessant war und ein Thema war von gewisser Dauer, das mit anderen Worten noch nicht schon verbrannt war dadurch durch die Zeit. Ne? Aber das sollte man wirklich gut timen. Du siehst, ich rede für meine Verhältnisse relativ langsam da, weil man das ist, wenn mich da einer fragt, kommt es sehr auf die individuellen Verhältnisse an. Wenn jemand sagt, ich möchte erstes Referendariat machen, dann, und es ist ein guter, dann würde ich sagen, ja, das ist doch eine gute Idee. Am Anfang des Referendariats hat man ja, wenn man ein gutes erstes Examen hat, eher lange.
Ja, man hat auch mit einem schlechten ersten Examen ein bisschen Zeit, kann ich sagen, aus eigener Erfahrung.
Ja, klar. Da hat man ja noch Zeit, neben dem Referendariat mal an der Stoffsammlung zu arbeiten, möglicherweise schon mal das erste Kapitel zu schreiben. Wenn es dann im Referendariat ernst wird, wenn es auf 2 zugeht, lässt man das liegen und sagt dann so, und nach dem 2. gebe ich mir, wenn das wirtschaftlich geht, ich bin nicht so naiv, nicht zu sehen, dass es diese Probleme nicht gibt, dann schreibe ich dieses Ding fertig. Ne? Dann gibt es natürlich auch, und das muss man, wir reden jetzt schon ziemlich lange, wir wollen die Leute nicht langweilen, aber da gibt es natürlich auch die Frage Promotionsstipendien. Ne? Da gibt es gute Möglichkeiten, Stipendien zu bekommen. Die liegen insbesondere übrigens auch für Frauen, um das klar zu sagen, was ich richtig gut finde. Ja? Also es gibt schon Möglichkeiten, sich für die Zeit einer Promotion über Wasser zu halten. Möglicherweise gibt es auch eine Stelle an der Uni. Nochmal, das machen viele so. Da muss man aber wahrscheinlich schon einen Fuß drin haben. Ja? Also ich würde keinem raten, auf koste es, was es wolle, promoviere und lass das Referendariat warten. Das würde ich nicht tun. Das ist auch nicht falsch, wenn man schnell promoviert, aber birgt dieses Risiko. Und wenn man es danach mag, birgt es das Risiko, dass man es halt dann doch nicht mehr macht. Das sind die beiden Pole bei dieser Entscheidung.
Wundervoll. Ich glaube, wir haben eine Podcast-Promotion zum Thema Promotion abgeschlossen. Ich habe eine abschließende Frage an dich. Was war das Thema deiner Promotion?
Googles. Da.
Ich weiß, dass man es googeln kann, aber ich habe mir gedacht, ich mache es den Leuten so leicht wie möglich. Oh Gott, oh Gott.
Im Titel meiner Promotion veräppeln mich meine Kollegen all, die klingt wahnsinnig kleinteilig. Das war ein Problem aus dem IPR und der Titel war: Das intertemporale internationale EE-Güterrecht nach Artikel 220 Absatz 3 EGBGB und die Folgen eines Statutenwechsels. Schon der Titel ist wahnsinnig sperrig und das Ding hat 90 Seiten.
Ich sag dir aber eins, hättest du es selbst nicht so geframed, dass dich deine Kollegen veräppeln, hättest du damit einfach nur durch den Begriff so viel Eindruck schinden können, dass kein Mensch versteht, worum es da überhaupt geht. Und ich persönlich hätte einen ganz anderen Blick darauf gekriegt.
Aber um das ein letztes Wort dazu, am Beispiel, weil du jetzt gefragt hast. Meine Dissertation ist eine richtig anständige Dissertation, aber kein Geniestreich. Okay, um das klar zu sagen. Und die hat verdammte 90 Seiten. Oder das ist 95 Seiten, ich weiß es nicht mehr genau. Also promovieren ist nicht etwas, promovieren ist Arbeit, promovieren ist faszinierend, weil man sich ein Thema reinmachen kann, aber promovieren ist auch keine Hexerei.
Ich bedanke mich für diese Schlussworte und Professor Lorenz, wie immer, sehr bescheiden an der Stelle, wo es gar nicht notwendig gewesen wäre. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.
Mach's gut, Moritz. Ciao.